Vortragskassette 1019. Sie hören Adolf Heller über das Thema Die Bedeutung des Blutes Jesu Christi für unser Leben. München 1962. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, heute Abend und noch einmal übermorgen Abend in eurer Mitte sein zu dürfen. Ich bin gerade auf einer längeren Reise von 25 Tagen, komme von Basel und habe in den vergangenen Tagen die Wunder der Gnade Gottes tief bewegt erleben dürfen. Gebe Gott, dass auch hier in unserem Beisammensein in München etwas von wesenhafter, bleibender Frucht auf den, wer weiß wie nahen Tag Christi Jesu herauskommen möge bei einem jeden von uns. Denn so wie ich Rechenschaft geben muss für das, was ich euch sage, muss jeder Einzelne von euch Rechenschaft geben dafür, was er mit dem Gehörten gemacht hat. Das ist eine ernste Sache. Und je näher die Zeit kommt, da unser Herr erscheinen wird, umso ernster. Ich möchte beinahe sagen, belastender und doch auch beglückender wird das Zeugnis von dem vollen Heil und der vollen Erlösung. Das Thema wurde ja genannt, was bedeutet das Blut Jesu Christi für unser praktisches Leben? Was soll ein theologisches Dogma für das praktische Leben schon bedeuten? Für die Not, die uns auf den Nägeln brennt, für unsere persönlichen, beruflichen, gesundheitlichen und sonstigen Schwierigkeiten und Kämpfen. Lasst mich einleitend ein Wort lesen aus dem ersten Petri-Brief, das uns in etwa einleiten soll in die Weite und Tiefe und Fülle des Themas und der Bedeutung des Blutes Jesu Christi. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Unser Leben auf Erden wird Fremdlingschaft genannt. Und das Wort Furcht bedeutet sowohl die zitternde Furcht, die Angst vor dem heiligen Gott, als auch die heilig beglückende Ehrfurcht der Liebe. Beides zugleich. Indem ihr wisset, wo in der Bibel ein Partizipium präsent ist, das heißt ein Mittelwort der Gegenwart steht, ist immer der Weg, die Methode angegeben, wie etwas realisiert oder verwirklicht wird. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisset, indem ihr einseht, begreift, versteht, erfasst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, losgekauft, freigelöst worden seid von eurem eigenen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt, beschlossen, zur Verfügung gestellt, heißt das etwa, ist vor Grundlegung der Welt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart wird. Meine Freunde, ich will eine Begebenheit nennen, eine ganz schlichte Begebenheit, die ich als Einleitung euch ins Herz hineinrufen möchte. Besonders denen, die noch keine volle, lebendige, beglückende Gewissheit und Freude und Vollmacht des Heiles besitzen. Eine Begebenheit, die sich vor Jahrzehnten zugetragen hat in Afrika, wo ein englischer Offizier seinen schwarzen Diener beauftragte, ein Lamm zu schlachten. Und er gab ihm genaue Anweisungen, was er mit dem Fleisch, mit dem Fell, mit den Knochen, den Eingeweiden und so weiter des Lammes tun solle. genaue Anweisungen, und da frucht dann der Diener Massa, was soll ich denn mit dem Blute des Lammes machen? Und da erschrak der Offizier, ein gottloser Mensch, ein Lüstling, zu Tode. Und da wurden ihm all die Szenen lebendig, die er auf dem Schoß der Großmutter als Kind von 2, 3, 4, 5 Jahren erlebt hatte, deren Lieblingsthema das Blut des Lammes war. Das wurde ihm alles lebendig, mit einem Schlag, wie der Schwarze mit großen Augen ihn ansah. Was soll ich mit dem Blut des Lammes machen? Es gab bei ihm einen heilsamen Anstoß zur Umkehr. Und das ist die Frage, die ich auch heute Abend beantworten möchte in einigen Linien. Was soll ich mit dem Blut des Lammes machen? Ja, kann man dann etwas damit machen? Mit dem Blut, das vor 2000 Jahren am Fluchholz von Golgatha vergossen wurde. Kann ich da was mitmachen? Hat das eine praktische Auswirkung? Wollten wir eine volle Antwort geben, dann gäbe es nur einen Weg, nämlich alle Stellen von dem Blut der Opfertiere im Alten Testament in ihrer vorschattenden Bedeutung und alle Stellen von dem Blut Jesu Christi im Neuen Testament, alle Stellen einmal durchzulesen. Das ist etwas Wunderbares. Ich pflege das seit Jahrzehnten zu tun, bleibe oft an einem Wort Monate hängen. Aber dadurch erschließen sich mir Welten. Das wäre der richtige Weg, denn der Herr andeutet, forscht in den Schriften, dass wir einfach das Wort Gottes fragen. Was sagt die Schrift über das Blut Jesu Christi? Es ist natürlich unmöglich, in einer knappen Stunde auch nur anzudeuten, welche gewaltigen Wahrheiten da enthalten sind. Aber ich will doch versuchen, in diesen Minuten eine achtfache Antwort zu geben, nach dem Worte Gottes, was bedeutet das Blut Jesu Christi in unserem praktischen Leben. Und es ist mein Gebet zu Gott, dass die Frucht dieser Stunde die sei, dass wir von dem Blut Jesu Christi in heiliger Ehrfurcht denken und reden. Dass uns irgendetwas aufleuchtet und vom Heiligen Geist so lebendig gemacht wird, dass es uns packt. Unser Leben verwandelt und erneuert. Ich will 8 Antworten geben. Erstens, das Blut Jesu Christi hat uns erkauft. Es ist ein Kaufpreis oder eine Gegenzahlung, ein Antilytron, ein Lösegeld, das gegeben wird, um uns aus einem Zustand des Verlorenseins und der Schmach und des verschuldet sein und des sich selber nicht retten können, herauszuholen. Dieses Wort erkauft ist entnommen aus der Rechtssprache der damaligen Zeit, dass etwa ein Bankrotteur, der viele Schulden hatte, in den Schuldturm kam und ihm gesagt wurde, Freund, du kommst da erst heraus, wenn alle deine Schulden bezahlt sind, vorher nicht. Das war eine grausame Sache. Und da gab es einen Weg, dass seine Freunde das Lösegeld, was er schuldig war, zusammentrugen und aufgrund dieses Lösegeldes wurde er dann herausgehoben aus seinen Schuldturm und konnte wieder im Lichte, im Glanz der Sonne leben und atmen und sein. Er kauft. Das ist das Erste. Dafür müssten wir nun eine Reihe von Bibelstellen als Belege geben. Das will ich euch überlassen, euren privaten Bibel lesen und nur festhalten. Wenn wir damit rechnen, wenn wir es als eine Wirklichkeit nehmen, ich gehöre nicht mir selbst, ich bin erkauft. Christus ist nicht nur der Amen Gottes oder Werkmeister Gottes, genau nach dem Urtext der Amen Gottes, durch den alles erschaffen ist, auch du und ich, sondern Christus hat uns auch erkauft, was er gar nicht nötig gehabt hätte. Er hat es aber getan, um des Satans willen, den Gott sich als Gegenspieler gesetzt hat. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Deine Augen und deine Ohren und deine Hände und deine Füße und dein Körper gehört nicht mehr dir. Der gehört dem Herrn. Das hat 2 Seiten, eine bedrückende und eine beglückende. Die bedrückende Seite ist die, was habe ich schon mit diesem Körper gesündigt? Mit meinen Augen, die überall hinspaziert sind. mit meinen Ohren, die überall hingelauscht haben, meine Füße, die mich Wege geführt haben, die nicht immer Gott gewollte Wege waren, meine Hände. Wie wenig habe ich sie zum Beten und zum Segnen und zum Geben benutzt. Und manchmal habe ich sie zur Faust geballt. Das ist die bedrückende Seite. Es hat aber auch eine beglückende Seite. Bruder und Schwester, du bist erkauft. Und ihr, die ihr noch keine Gewissheit des Heils habt, aber sie heute Abend bekommen könnt, wenn ihr euer Herz auftut und ihr hereinziehen kann, ihr seid erkauft, ihr gehört nicht mehr euch, ihr gehört nicht mehr dem Teufel, ihr gehört nicht mehr dem Fleisch, ihr gehört nicht mehr der Welt, nicht mehr der Sünde, nicht dem Verderben, ihr gehört dem, der aus Liebe sich selbst geopfert hat, der sein Blut vergossen hat und uns erkauft hat, losgekauft, herausgekauft, Gegenzahlung geleistet hat. Meine Freunde, das ist eine Sache, die für unser praktisches Leben von großer Bedeutung ist. Wenn wir in Gefahr sind, wenn wir in Angst sind, in Not, dann sagen wir, Herr, ich gehöre ja nicht mir, ich gehöre ja dir. Du bist ja verantwortlich für dein Eigentum. Ich bin dein Eigen und ich bin in deinen Augen teuer und wertvoll. So wertvoll, dass du das Höchste gegeben hast, was du geben konntest. Nicht Gold oder Silber, nicht die Schätze und Reichtümer und Herrlichkeiten der Schöpfung. Du hast dich selbst gegeben für mich. Und deshalb gehöre ich dir. Und weil ich dir so wertvoll bin, wirst du mich auch nicht zugrunde gehen lassen, sondern wirst es herrlich hinausführen, auch aus der Not, aus der Angst, in der ich jetzt stehe. Ist das eine praktische Bedeutung für unser Leben? Ich meine ja. Halten wir das fest. Nehmen wir das mit. Du gehörst nicht dir selbst, du bist erkauft. Wenn ich dir sagen wollte, wovon du erkauft bist und versuchen wollte, die Tiefen des Verlorenseins aufzudecken. Ich komme aus einer Reihe von Diensten, wo mir Sündenbekenntnisse abgelegt wurden, die davon zeugen, wir stehen in Sodom und Gomorra, wir stehen kurz vor dem Ende. Grauenhaft, grauenhaft. Und da sagen zu dürfen, auch für diese Schuld und Schande und Tiefe, für diesen Wahnsinn der Bosheit, für diese satanischen Kräfte, die dich gefangen halten, ist das Opfer Jesu Christi ausreichend, das sagen zu dürfen, war mir eine unsagbare Freude. Meine Freunde, wovon wir erkauft sind, ist etwas Erschütterndes. Aber etwas geradezu Beglückendes ist der Blick, wozu wir erkauft sind, wofür wir erkauft sind. Ich kann darauf nicht eingehen, ich will euch ja 8 Antworten geben. Und die erste lautet, das Blut Jesu Christi hat uns erkauft, losgekauft. Juristisch ist dein Heil verankert, festgelegt, garantiert, unantastbar gemacht durch das teure Blut Jesu Christi. Und wenn der Feind dir naht, der Versucher, und wenn ein Dämon käme, und wenn der Teufel selber käme, dann darfst du sagen, im Namen Jesu, du hast kein Anrecht, ich bin erkauft durch das Blut vom Kreuz. Ich habe das schon Hunderten gesagt, die schwere Anfechtungen hatten. Auch aus Zaubereisünden und so weiter. Nehmt das mit. Probiert es aus. Wenn du einmal meinst, es geht nicht mehr. Wenn die Schwermutsgedanken und die Selbstmordgedanken über dich hereinzubrechen drohen, wie eine Sturzflut, der man nicht entrinnen kann, sag das dem Feind. Weiche, ich bin erkauft, ich gehöre dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. Du hast kein Recht an mir. Das ist die praktische Auswirkung für unser Leben. Zweitens. Das Blut Jesu Christi macht uns gerecht. Und zwar so gerecht, wie Gott selbst ist. Noch mehr. Durch das Blut Christi, das auf Golgatha vergossen ist, in dem er zur Sünde gemacht wurde, werden wir die Gerechtigkeit Gottes. Auf das wir würden die Gerechtigkeit Gottes. So wie der am Kreuz hängende, die personifizierte, die Person gewordene Sünde ist. Er wurde zur Sünde gemacht. So ist die Gemeinde die Person gewordene Gerechtigkeit Gottes. Auf das wir wirken die Gerechtigkeit des Gottes. Nicht die vor Gott gilt, sondern des Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Das Blut Christi macht uns gerecht. Ich will aber auch dazu eine Schriftstelle geben, Römer 5, 9. Ich kann ja jeweils höchstens eine Stelle nennen. Aber da, ihr sollt sehen, dass das alles, was ich heute Abend bezeuge, schriftgebunden, schriftgemäß ist und kein Jota über die Schrift hinausgeht. In Römer 5, 9 bezeugt uns der Apostel Paulus, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, durch sein Blut, wie viel mehr werden wir durch ihn zum Ziele gebracht werden, gerettet werden. Aber den zweiten Teil wollen wir jetzt nicht betrachten, wir bleiben ja heute Abend nur bei dem Blute Jesu Christi stehen. Wir sind gerechtfertigt. Dein Recht ist fertig und dein Unrecht ist beseitigt. Deine Sünden sind gesöhnt. Eine Strafe, die du verdient hast, die du niemals hättest abtragen können, die liegt auf ihm, auf das du Frieden hättest. Aber damit kommen wir schon zum dritten. Ich lese Kolosser 1, 20. Wir haben nicht nur Rechtfertigung, das ist ja eine rein juristische, eine rechtliche Stellung, die bis zu gewissem Grade auch mit erleuchtetem Intellekt erfasst werden darf und an der man seine Freude haben kann. Es gibt Leute, an die kommt man nur von dieser rein intellektuellen Seite heran. Und wieder andere gibt es, an die kommt man heran mit einem fröhlichen Lied. Ja. Wir haben als drittes, dass wir, nachdem wir gerecht geworden sind, neue Menschen geworden sind, haben wir nun etwas, was wir vorher nicht hatten. Wir haben Frieden. Nun meinen die meisten Frieden, das wäre so ein angenehmes Gefühl unter dem Hemd. Nein, Frieden ist unendlich mehr. Schon das alttestamentliche Shalom ist etwas Wunderbares. Das heißt, aufatmen können. Das Gegenteil von Angina pectoris, von Verengung der Brust. Aufatmen können. Aber noch schöner ist die Bedeutung von Eirene, Frieden. Friede heißt nach dem Neuen Testament, man redet wieder miteinander. Das heißt Friede. Also Irene ist ein Mädchen, die wieder, nachdem sie trotzig geschwiegen hat, mit dem Vater, mit der Mutter, den Geschwistern und so weiter, wieder mit ihnen freundlich redet. Das ist eine Irene. Und wenn du das noch nicht kannst, wenn du noch Menschen hast, mit denen du in Streit lebst, wenn eine Irene da ist, dann bist du noch keine Irene. Denn Eirene heißt, man redet wieder miteinander. Etwas Wunderbares. Wenn man mit Gott reden kann, wenn man ihm alles sagen kann, all seine geheime Sünde und Schande und Bosheit und Verkrampfung und Verklemmung und Ängste und Belastung, wenn er ihm alles sagen darf. Und wenn er dann zu uns redet, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist und durch treue Brüder, so redet Gott. So antwortet er. Durch das Wort und den Geist und die Brüder. Und wir reden zu ihm im einsamen oder im gemeinsamen Gebet. Und wenn wir das pflegen und üben, dann haben wir Frieden. Und diesen Frieden hat er gemacht. Durch das Blut seines Kreuzes. Dass man mit ihm reden kann. Alles sagen darf. Und er uns antwortet, so gütig, so freundlich, so wunderbar. Beruht allein auf dem Blut seines Kreuzes. Ich lese Kolosser 1,20. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. So steht es da. Also nicht durch unsere Gebete, nicht durch unsere Sündenbekenntnisse. Das waren alles Hilfsmittel. Ein Sündenbekenntnis, ein Gebet, eine Aussprache, ein sich beugen, ein in Ordnung bringen. Das waren alles Hilfsmittel. Aber der Grund, der Urquell, ist das Blut von Golgatha. Ohne das Blut am Kreuze gibt es keinen Frieden. Gibt keinen Frieden. Man redet wieder miteinander. Der Mensch ist wieder ein Anthropos, ein Hinaufgewandter, der mit Gott sprechen kann und zu dem Gott spricht. Etwas Wunderbares. Wir haben jetzt drei Dinge gesehen für unser praktisches Leben. Erstens, wir sind erkauft, die juristische Seite. Zweitens, wir sind gerecht, auch etwas Juristisches, de facto und de jure. Und drittens, wir haben Frieden, Das heißt, wir dürfen wieder mit ihm reden. Du darfst ihm alles sagen, alles klagen. Du bist nicht zu wenig. Du darfst nicht glauben, an mir hat Gott gar kein Interesse, an so einem jämmerlichen Dreck, an so einem elenden Misthaufen, wie ich einer bin, hat Gott doch gar kein Interesse. Doch, er hat Interesse an dir. Er sehnt sich danach, würde man modern ausdrücken, mit dir ins Gespräch zu kommen. Zu einem Gespräch, das zu wunderbaren Ergebnissen führt. Wieder mit ihm reden. Ja, das haben wir durch das Blut Jesu Christi. Das verdanken wir dem Opfertod des Sohnes Gottes. Das verdanken wir seinem Glaubensgehorsam oder seinem Glauben. Denn das Wort Glaube heißt auch Glaubensgehorsam. Deshalb berufe dich nie auf deinen Glauben. Das ist eine wackelige Sache. Das ist ein wackeliger Kontakt, unser Glaube. Er ist mal höchst und ist mal gering und dann geht's aus. Berufe dich auf den Gehorsam Jesu Christi. Weil er am Kreuz gehorsam war, hat die Sünde der Welt auch dein und mein auf sich genommen und beseitigt. Deshalb ist jetzt die Kontaktnahme, das Wiederreden mit Gott möglich. Deshalb sind wir erkauft, sind wir gerecht gemacht oder zur Gerechtigkeit Gottes geworden und haben drittens Frieden, dürfen mit ihm reden, dürfen ihm alles sagen und er gibt uns wunderbar lösende, befreiende, beglückende Antwort. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit doch durch das Wort und den Geist und die Brüder. Deshalb brauchst du auch diese drei Stücke. Du brauchst das Wort Gottes und den Geist des Gebetes und die Brüder, mit denen du Gemeinschaft hast. Wo einer dieser drei Kanäle fehlt, dann ist es eine wackelige Sache. Dann sitzt du auf einem Dreifuß, wo ein Fuß fehlt. Da wackelt bei ihnen her und kippt um. Ich gehe weiter und sage ein Viertes. Das Blut Jesu Christi hat damit, dass es uns rein rechtlich erkauft hat, die Möglichkeit geschaffen hat zum Austausch, uns als Darstellung der Gerechtigkeit vor die unsichtbare Welt stellt, längst nicht seine Bedeutung erschöpft. Denn jetzt erst, wenn man ein Eigentum Jesu geworden ist, wenn jemand heute Abend während des Zuhörens sagen würde, Herr, wenn das so groß und wunderbar ist, will ich brechen mit meiner Sünde, mit meinem alten Leben und will mich in deine offenen Arme fallen lassen. Herr Jesus, ich will dir gehören. Das darf jeder sagen, der das noch nicht getan hat, im Vollsinn und mit ganzer Entscheidung. Ja. Bist du mit dir? Bist du noch der Alte oder bist du schon der Neue geworden? Da oben, hier, auf der Empore, weißt du? Ah, das ist auch noch einer. Seid ihr alle neu geworden durch Christus?
Amen.
Da oben, seid ihr alle neu geworden? Hört mal da, drei nicken mit dem Kopf, die anderen wissen es noch nicht. Wird Zeit. Dann beginnt erst die eigentliche Arbeit, und zwar auch die Arbeit des Blutes Jesu Christi. Manche meinen, das Blut Jesu Christi hat seine Arbeit getan und jetzt wirkt der Heilige Geist. So ist es nicht ganz. Das ist schematisch gedacht, amerikanisch, aber nicht biblisch. Das Blut Christi beginnt nun in unserem vergifteten, verseuchten Denken, Fühlen, Wollen, Träumen, in unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein und Unbewussten, beginnt nun das Blut Christi eine Reinigungs- und eine Tiefenarbeit auszuführen. Nun beginnst du durch das Blut Christi rein zu werden, denn das Blut Jesu Christi reinigt uns, unser Gewissen, unser Denken, unsere Träume. Das Wort, das hier auch gebraucht wird, heißt auch lösen oder freilösen. Dasselbe Wort, das in der Erlösung steckt. Es reinigt uns, es wäscht uns, es macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und das Blut Jesu Christi reinige uns. Und das Blut. Das Wörtchen und kann in vielen Fällen heißen, die Folge davon ist das. Und, habe ich gedacht, ach, das Wort und kommt aber oft in der Bibel vor. Manches Kapitel, manches Buch, Zweite Buch Mose, dritte Buch Mose, vierte Buch Mose, die fangen mit und an. Das war komisch, das hat mir gar nicht gefallen als Schulmeister. Bis ich verstand, dass das und immer die Verbindung mit dem Vorhergehenden, die Folge aus dem Vorhergehenden darstellt. Und wenn kein und ist, dass etwas absolut Neues geschieht. Seitdem mir das aufging, da las ich die Bibel, da habe ich erst einmal geguckt, welche Kapitel von vorne an mit und welche Bücher mit und anfangen. Da habe ich gemerkt, was das bedeutet. Und dann habe ich einmal nachgeforscht, was das Wörtchen und eigentlich bedeutet in der Schrift im Alten und Neuen Testament. Und fand da Zusammenhänge tiefer beglückender Art in diesem unbekannten Buch. Ich sage das hier nur als ein Zeugnis nebenbei, weil dieses Wort von dem Reinigen so überaus wichtig ist. Ich darf es mal vorlesen. Wir kennen es ja alle auswendig, aber ich fürchte, wir kennen es noch nicht inwendig. Und kennen es auch noch nicht anwendig. Also, 1. Johannes 1,7, da heißt es, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft. Also angenommen, hier ist einer, der sagt, mit dem Heller will ich keine Gemeinschaft haben. Mit dem habe ich keine Gemeinschaft. Den lehne ich ab, den kann ich gar nicht hören und so weiter. Dann ist dreierlei möglich. Entweder wandle ich nicht im Lichte, dass du keine Gemeinschaft mit mir hast. Oder du wandelst nicht im Lichte, dass wir keine Gemeinschaft haben. Oder wir wandeln beide nicht im Lichte. Dann haben wir keine Gemeinschaft. Aber wenn wir im Lichte wandeln, du und ich, dann haben wir Gemeinschaft. Die Gemeinschaft beruht nicht auf der Gleichheit der Erkenntnisse, auf der Gleichheit unserer Theologie, die wir irgendwo gehört haben und nachschwätzen. So ist es ja bei den meisten. Sondern die Gemeinschaft beruht auf dem Wandel im Lichte. Darauf beruht die Gemeinschaft. Wenn wir im Lichte wandeln, dann haben wir Gemeinschaft. Und jetzt geht's weiter. Die Folge davon ist, oder uns, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Nicht von den Sünden, den Taten, sondern von der Sünde, der Naturanlage, dem Prinzip, das uns bindet. Ach, was sind das für Dinge? Das Blut Jesu Christi reinigt uns. Du wirst von deiner Schwermut, von deinen Selbstmordgedanken, von deiner geheimen Angst völlig frei, wenn du diesen Weg gehst. Sage ich aus persönlicher Erfahrung. Das sage ich aus, ich darf ohne Übertreibung sagen, Tausenden von Erlebnissen seit über 44 Jahren, in denen ich dem Herrn dienen darf. Meine Freunde, das ist ein praktisches Ergebnis des Blutes Jesu Christi. Das, wenn wir im Lichte wandeln, wir Gemeinschaft haben und dann setzt die reinigende, lösende, befreiende Kraft des Blutes Christi ein. Denn es gibt Segnungen, die kann man allein haben. Du kannst zum Glauben kommen, wenn du ganz mutterseelen allein im Wald oder in einem Klo oder in einem Stall oder in einer Kirche oder in einem Schloss oder in einem Zuchthaus niederkniest. Kannst du zum Glauben kommen. Ich habe eben verschiedene Orte genannt, bitte entschuldigt, aber ich weiß von all solchen Orten, dass da wahre Bekehrungen geschahen. Ich rede, habe nicht fantasiert, sondern ich habe wahre Dinge genannt. Es gibt auch Segnungen, die kann man nicht allein haben. Die kann man nur in der Gemeinschaft haben. Lieben. Lieben kann man nur zu zweien. Wenn man allein ist, wenn ich mutterseelen allein bin, kann ich nicht den anderen lieben. Oder Freude. Freude ist eine Segnung der Gemeinschaft. Deshalb sind die Eisheiligen, die ganz allein sind, sagen, ich brauche kein Mensch, ich niemand aus diesen, lehne alle Organisationen ab, alle Ismen und alle. Ja, das sind keine Menschen der Freude. Um sich zu freuen, freut euch mit mir und ich mich mit euch, schreibt Paulus. Liebe, Freude. Es gibt noch andere Segnungen, die kann man nur in der Gemeinschaft haben. Es gibt auch Segnungen, die kann man allein haben. Aber hier ist das gereinigt werden bis in die letzten verborgensten Gebiete, bis in die Quellgebiete unseres inneren Seins und Wesens, wie vorhin unser Bruder Riedinger gebetet hat. Die kann man nur haben, wenn man im Lichte wandelt, mit all denen, die auch im Lichte wandeln, Gemeinschaft hat. Und dann wirkt das Blut Jesu Christi reinigend. Das ist Nummer 4. Ich hänge gleich daran Nummer 5. Die positive Seite, das ist das Heiligen. Diese beiden Begriffe nach der Schrift Reinigung und Heiligung sind etwas Wunderbares. Reinigung ist das Negative, das Wegnehmen von Schmutz, Kot und Dreck und Finsternis und Angst und Dämonie, das ist Reinigung. Heiligung ist das Positive. Heilig sein heißt, hat zwei Bedeutungen. Erste Bedeutung, für jemand oder für etwas da sein. Also in unserem Falle für Gott. Heilig sein heißt für Gott da sein. Seitdem ich das begriffen habe, ist mir das Wort, seid heilig, denn ich bin heilig, das mir früher ein Drohwort war, vor dem ich zitterte. Ich dachte, oh Gott, du bist rein heilig und fleckenlos und ich, meine edelsten, selbstlosen Entschlüsse sind, wenn ich sie genau analysiere, vergiftet von Selbstsucht und Hochmut. Ja, das ist wahr. Als ich das erkannt habe, da habe ich gesagt, ach, es ist ja, das war ja ein Fehler von dir, dass du mich erwähnt hast. Das habe ich wieder durchlebt, das habe ich schmerzhaft gestorben. Weil ich gedacht habe, heilig sein heißt, fleckenlos dastehen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Ich bin ein fleckenloser, reiner Gott und du musst auch so fleckenlos sein. Wehe dir, wenn du nicht. So habe ich es früher gefasst. Bis ich anfing zu verstehen, heilig sein heißt für jemand da sein. Ein heiliger Kelch, der kann beschmutzt sein. Aber wenn er da ist für das Abendmahl und nicht für den Fußballclub, dann ist das ein heiliger Kelch. Und so sind auch wir, wenn wir Gott geweiht sind. Ja, wenn ein Vater gläubig ist oder eine Mutter ist gläubig, dann sind die Kinder heilig, die sind Gott geweiht. Denn die gläubige Mutter, der gläubige Vater, die beten für ihre Kinder. Heilig sein heißt für jemand da sein. Und wenn Gott sagt, ich bin heilig, so bedeutet das im tieferen Sinne, ich bin für euch da. Und weil ich für euch da bin, dann seid auch ihr für mich da. Wenn mein Sehnen nach euch geht, mein Liebesverlangen, mein Lustbegehren, euch glücklich und froh zu machen, euch so zu machen, wie ich bin, denn das ist Gottes Ziel, wir sollen sein wie er, dann seid ihr auch für mich da. Weil ich mich euch gegeben habe in meinem Sohn, völlig gegeben, gebt auch ihr euch mir. Das heißt, seid heilig, gebt euch mir. Mit eurer Not und Angst und Schuld, mit eurem Jammer, mit eurem Unvermögen, gebt euch dem Herrn Jesus. Heute, jetzt, in diesem Augenblick, als mir das aufleuchtete, seid heilig, denn ich bin heilig, da merkte ich, das ist ja wunderbar. Aber heilig hat eine noch größere Bedeutung, nämlich heilig heißt auch rein sein, tadellos, makellos, fleckenlos, das heißt auch. Aber das kann man nur begreifen und das wird uns nicht zu einem Gericht, zu einer Drohbotschaft, wenn man das erste begriffen hat. Heilig sein heißt für jemand oder für etwas, für Gott da sein. Und nun hat das Blut Christi nicht nur eine reinigende Wirkung, wie irgendein Fleckenwasser, mit dem man Benzin, mit dem man Fettflecken rausmacht, um es mal ganz derb auszudrücken. Das Blut Jesu Christi reinigt nicht nur, macht nicht nur deine Sünden ungeschehen, dass du ihrer nie mehr zu gedenken brauchst und Gott selbst ihrer nie mehr gedenken will. Das macht das Blut Christi. Sondern das Blut Christi heiligt uns auch. Das heißt, es teilt uns Gottes Wesen und Kräfte, Gottes Gesinnung mit, sodass wir werden, wie er ist. Und das ist unsere tiefste Not. Unsere tiefste Not ist nicht die, dass wir Sünde getan haben und kommen jetzt in die Hölle und kommen nicht mehr raus. Das ist nicht die tiefste Not. Das ist die allererste Stufe. Unsere tiefste Not ist die, dass wir nicht so sind wie er. Ich fühl's, du bist dich, muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Ich fühl's, ich muss sein wie du. Das ist unsere tiefste Not. In jedem wohnt ein Bild des, das er werden soll. Solange er dies nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Welch ein Wort! Welch ein gewaltiges Wort! Ein biblisches Wort! Denn das Blut Jesu Christi reinigt nicht nur, das heißt nicht nur unsere Sünde weg, sondern das Blut Jesu Christi heiligt uns. Was dir fehlt, schenkt er dir. Mutterson hat immer gebetet, Herr, nimm mir, was mich quält. Das ist Reinigung. Herr, gib mir, was mir fehlt. Das ist Heiligung. Der war ja so sehr praktisch. Er hat ja so die göttlichen Wahrheiten so ganz einfach verständlich sagen können, dass ein Kind sie begriff. Herr, nimm mir, was mich quält. Herr, gib mir, was mir fehlt. Reinigung nimmt, was uns quält. Heiligung gibt, was uns fehlt. Ich will euch aber wenigstens ein Wort lesen dafür, dass das Blut Christi uns heiligt. Aber in dem Sinn, wie ich es eben versuchte, euch klarzulegen. Ich lese aus Hebräer 13, den 12. Vers. Hebräer 13, 12. Darum hat Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut, nicht durch das Blut der Böcke und Stiere und Kälber und Tauben und Ziegen und Schafe, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Er ist rausgegangen zum Tor von Jerusalem, hat sich getrennt, und Kraft dieser Trennung hat er dann das Werk vollzogen, dass die, von denen er sich getrennt hat, so werden sollten wie er und wie Gott. Unser Einfluss auf die Welt ist umso größer, je völliger wir uns innerlich von ihr trennen. Wenn man versucht, dass man möglichst viel mitmachen soll, wie man ja allerhand Bestrebungen gibt es ja in Amerika, in Frankreich und auch sonst wo, dass man möglichst mitmacht, möglichst viel Kontakt mit der Welt, möglichst nachfahren, um die losgesausten Wagen anzuhängen und wieder zurückzuholen. Wie wenn etwa auf abschüssiger Bahn ein paar Wagen sich abhängen, dann muss man nachfahren mit der Lokomotive und sich anhängen. Also mit hineingehen, hinein ins Kino, hinein auf den Sportplatz, hinein in die Varietés, hinein in den Zirkus, hinein in auf die Wiese, ins Oktoberfest, hinein. Ich war Gegenteil, heraus! Aber diese Absoldung darf keine pharisäisch äußere sein, sondern muss eine innere der Liebe sein. Das ist ein tiefes Geheimnis. So werden wir geheiligt und so hat Christus uns geheiligt, indem er außerhalb des Tores litt für uns, um uns zu heiligen durch sein eigenes Blut. Das Blut Jesu Christi heiligt uns. Das heißt, es gibt uns all die Kräfte, gibt uns all die Energien, gibt uns all die Möglichkeiten, so zu werden, wie er ist, was wir aus eigener Substanz, aus eigenen Quellen niemals können. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Das ist etwas Großes und Wunderbares. Das war Nummer 5. Es reinigt. Das war Nummer 4. Es heiligt. Das ist Nummer 5. Jetzt gehe ich weiter und sage sechstens. Das Blut Jesu Christi. Und nun sage ich eine frohe Botschaft. Reicht uns die Überwindungskräfte dar, dass wir unserer Natursubstanz, unserer Erdmasse, unseren Gebundenheiten, den Nachwirkungen der Zaubereisünden unserer Mütter und Großmütter und so weiter. Ich müsste jetzt ein ganz erschütterndes Bild entrollen. Wovon wir gebunden sind. Was uns zu solchen nervösen, aufgeregten, von Angst und Furcht und Bosheit erfüllten Menschen macht, dass wir gar nicht gelöst und erlöst loben und danken können, alle Zeit für alles. Das Blut Jesu Christi ist der Grund, weswegen ein Mensch, der seit er ein Sklave war, ein immer wieder Unterliegender, weshalb der ein Überwinder werden kann. Das will ich vorlesen. Ich schlage das 12. Kapitel der Offenbarung auf und lese den 11. Vers. Offenbarung 12, 11. Da ist die Rede von den Leuten, gebt gut acht, die nicht entrückt werden, wenn der Herr Jesus kommt. Weil sie nie eine totale, völlige Hingabe wollten. Die aber fromm waren, so Mitläufer. Und die werden dann, wenn die Gemeinde weg ist, aufwachen und werden sagen, Jetzt ist es so gekommen. Ich habe es immer gefürchtet. Ich habe es nicht geglaubt und doch gefürchtet. Jetzt ist es soweit. Und von denen steht geschrieben, sie werden alle durch das Tier, den Herrscher der Endzeit, umgebracht werden. Weil sie zwei Dinge festhalten. Das Wort Gottes und den Namen Jesu. Sie wurden geschlachtet um des Wortes Gottes willen und um des Namens Jesu willen. Und diese Leute haben überwunden. Die haben dann eine schöne Stellung, die kommen vor den Thron Gottes. Das ist ein unerhörtes Bild. Ich war bewegt und erschüttert, als ich das durch die Schrift verfolgte, durch die Offenbarung besonders. Ob das stimmt, dass alle, die nicht sich dem Tier beugen, die sich bekennen zu dem Wort Gottes und zu dem Namen Jesu, dass sie alle umgebracht werden. Das war für mich ein tiefes Erlebnis, mit dem ich mich wochenlang auseinandersetzte. Meine Freunde, ich will jetzt vorlesen, wodurch diese Leute zu überwinden wurden. Hier, in diesem Raum heute Abend, bin ich überzeugt, sind keine Menschen, die, wenn die Entrückung ist, sagen, oh, jetzt ist fein, jetzt sind die weg, diese Miesmacher, diese Frommen, diese Mucker, diese Heuchler, die uns keine Lebensfreude gönnen wollten, die Liebe, die freie Liebe verboten und so weiter und so weiter. Jetzt sind sie weg, jetzt atmen sie auf. Hier ist niemand, der so sagt. Die nicht entrückt werden, die werden erschrecken, werden sagen, da, ich habe es immer geahnt. Warum habe ich auch nicht mein Leben? Herr, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Jetzt sollst du mich haben. Hier bin ich. Und werden den Namen Jesu bekennen. Werden allerdings geschlachtet werden. Heute kannst du es billiger haben. Ich rede töricht. Lasst euch bitte von dieser Tatsache überwältigen. Ich möchte nicht von euch verklagt werden einmal. Der hat es gewusst. Warum hat er es uns nicht deutlicher gesagt? Ich sage es so deutlich, als ich kann. Die Wahrheit der Schrift. So wie es Gott mir gezeigt hat. Ich kann ja nichts anderes sagen. Also was er mir gezeigt hat, durch seinen Geist, durch sein Wort. Meine Freunde, ich will euch zeigen, wie man ein Überwinder wird. Wir sind jetzt schon Überwinder. Wir dürfen täglich sterben und täglich überwinden. Und dürfen Wartende sein auf den wiederkommenden Herrn. Und dürfen die Weihe an Christus jeden Tag erneuern. Auch die sich heute dem Herrn ergeben haben. Ihr lieben Freunde, sind ein paar hier, ich sehe ein paar. Erneuert Tag für Tag eure Weihe an Christus. Man ist weg. Anders nicht. Ich lese. Sie, die von dem Verschläger der Brüder, von Satan, in der ganzen Eukumene, das ist das bewohnte Kulturgebiet, sie haben überwunden, erstens, um des Blutes des Lammes willen, zweitens, und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Man kann stummen runter. Sie haben gewagt, den Namen des Herrn Jesus zu bekennen und zu nennen. Und drittens, sie haben, und nun steht hier im Urtext, ihre Seele nicht geliebt, bis in den Tod. Die Seele sind unsere natürlichen Funktionen, denken, fühlen, wollen. Das sind die Hauptfunktionen der Seele. Es ist Mode geworden bei so manchen Überfrommen, dass sie alles, was mit Seele zusammenhängt, sagen, oh, seelisch. Aber ich habe schon oft gefunden, dass Leute, die so auf das Seelische schimpfen, so einen Bauch haben, die sind aber fleischlich. Aber seelisch. Brüder, tu mir das nicht. Die Seele ist etwas Kostbares in den Augen Gottes. Seelisch heißt natürlich so viel wie weibisch, ja, oder kindisch. Wir sollen werden wie die Kinder. Wir sollen aber nicht kindisch werden. So ist auch seelisch. Nicht alles seelisch, was mit der Psyche zusammenhängt. Wir tun da Unrecht. Das ist so ein Geschwätz geworden, so ein Modegeschwätz. Hat einer gesagt, dann haben sie anderen nachgeschwätzt. Lasst euch nicht so verführen. Sie haben ihre Seele nicht geliebt bis in den Tod. Denn es steht geschrieben, wer seine Seele in den Tod gibt, der zeugt sie ins Gottesleben hinein. So steht geschrieben. Bitte? Ich lese euch vor. Ihr braucht ja nicht mehr zu glauben. aber ihr dürft dem Wort Gottes glauben. Da steht geschrieben in Lukas 17, Vers 33, wer irgend seine Seele für sich zu retten versucht, wer sagt, höchstes Glück der Erdenkinder ist die Persönlichkeit, ich gebe mein Ich nicht her, ich lasse mich nicht umbiegen und so weiter. Ich bin eine Person und so weiter. So redet man auch unter frommem Deckmantel. Mein Wunder, was man dann für ein Held wäre. Wer seine Seele für sich zu retten sucht, wird sie verlieren. Wer irgend aber sie verliert, das heißt preisgibt, loslässt und den Tod gibt, wird sie ins Gottesleben hineinzeugen. So ogonesei, in das Gottesleben hineinzeugen. Das Loslassen seiner seelischen Funktionen ist ein Hineinzeugen ins Leben Gottes. Da lernt man denken, wie Gott denkt, und fühlen, wie Gott fühlt, und wollen, wie Gott will. Das sind wunderbare Dinge. Steht alles in diesem unbekannten Buch. Forschen Sie den Schriften. Meine Brüder, Sie haben überwunden, erstens um des Blutes des Lammes willen, und das interessiert uns heute Abend, und um des Wortes Ihres Zeugnisses willen. Und haben ihre Seele nicht geliebt bis in den Tod. Und haben sie deshalb ins Leben hineingezeugt. Deshalb sehen wir diese Leute dann später mit weißen Gewändern, mit Palmen in ihren Händen und anbeten vor dem Throne. Sehen wir diese Leute hier, diese Leute. Ich muss zu Ende kommen. Ja. Und sage noch siebtens und achtens zwei Zeugnisse. Ich habe jetzt zuerst gesagt, dass wie das Blut uns erkauft hat, dass es uns gerecht macht, dass wir Frieden haben, dass es uns reinigt, dass es uns heiligt, dass wir Überwindungskräfte haben durch das Blut. Und jetzt noch zwei Punkte. Das siebte lautet, durch das Blut haben wir Eingang in das Heiligtum. Das Wort Eingang darf man auch übersetzen nach dem Sprachgebrauch der damaligen Koine. Audienz. Wir haben Audienz. Wenn einer sagt, ich habe Audienz beim Adenauer oder beim Kennedy oder beim Khrushchev, ich weiß, das ist schon was. Ich glaube nicht, dass einer von uns bei dem mal Audienz hatte. Ja. Aber wir haben dauernd Audienz bei der höchsten Majestät, bei dem lebendigen Gott, der über allem ist, der alles geschaffen hat, der alles regiert, der alles vollendet. Bei dem haben wir Audienz. Eingang, Zugang. Das Wort heißt eigentlich nach dem Urtext noch etwas viel Schöneres. Das heißt eine Fest- und Freudenfahrt als Dank dafür, dass eine Hungersnot oder ein Krieg oder eine Seuche erloschen ist und wieder Frieden und Wohlergehen herrscht. Also eine Triumphfahrt. Das ist, so wurde dieses Wort damals gebraucht. Aber auch Audienz ist richtig und gut und schön. Wir haben Audienz oder Eingang in das Heiligtum. Das lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, 29 und lesen Sie im Epheserbrief, dasselbe Wort. Wir haben Audienz. Das heißt, du hast Zutritt zu Gott. Du darfst zu ihm kommen mit allem und darfst teilhaben an den Dingen, die Gott betreffen. Du darfst hineinwachsen, hineinschauen, hineinsterben, in Gottes ureigene Gedanken. Du darfst, wie ich vorhin sagte, denken, wie Gott denkt, mit Gottes Gedanken denken und fühlen, wie er fühlt, mit seinen Gefühlen. Hat Gott auch eine Seele? Natürlich, steht ja in der Schrift, Gott hat auch eine Seele. Lest mal die Stellen nach. Ich war auch früher so eine Zeit lang so ein seelenloser Anhänger. Aber dann habe ich mal die Schrift gelesen. Merke ich, das stimmt ja gar nicht. Gott hat auch eine Seele. Wir dürfen fühlen mit Gottes Gefühlen, dürfen wollen mit Gottes Willen. Wir dürfen mit seinen Kräften, von seinen Kräften, in seinen Kräften leben. Wir dürfen Menschen werden wie er. Wir werden verwandelt in sein Bild. Du armer Tropf. Ich, armer Tropf, werden verwandelt in sein Bild. Teilhaber seines Wesens, seines Charakters, seines Denksinns. Wir aber haben Christi Sinn, frohlockt der Apostel Paulus. Aufgrund des Blutes Christi. Denn es steht geschrieben, durch sein Blut haben wir Eingang ins Heiligtum, haben wir Audienz bei ihm. Durch sein Blut, bezeugt der Schreiber des Hebräerbriefs. Ich glaube, dass das Paulus war, aus verschiedenen Gründen. Und der Epheserbrief. Das ist etwas Unerhörtes. Das Blut Christi ist Ursache dafür, dass wir bei ihm Audienz haben, von seinen Kräften nehmen, in seinen Kräften leben. So werden dürfen wir, er ist. Verdanken wir dem Blut Christi nicht unserer Vortrefflichkeit, nicht unserer Anstrengung, unseren religiösen Energien, unserer christlichen Dynamik und so weiter. Dummes Zeug, das verdanken wir dem Gehorsam Christi bis hinein in den Tod. Seinem Blut verdanken wir das. So steht es geschrieben. Und achtens und letztens, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Das ist noch mehr. Eins sein mit ihm, so wie Mann und Frau eins werden und in ihrer Einswerdung neues Leben zeugen. So haben wir einmal Gemeinschaft mit Gott. Und der Christus, das Haupt, Endlichkeiten füllen, die unendlichen Räume werden wir füllen mit neuem Leben. Wir werden so erkennen, wie wir erkannt worden sind. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, eins mit ihm, aufgrund des Blutes. Was ist das? Was sind das für Ausblicke? Was sind das für Möglichkeiten? Nein, für Wirklichkeiten. Ich lese auch dazu wenigstens ein Gotteswort, 1. Korinther 10, 16. 1. Korinther 10, 16, wo geschrieben steht, der Kelch der Segnung, den wir segnen. Ich kenne die verschiedenen Abendmahlsauffassungen. Von der tardistischen, das ist nur ein Erinnerungsmal, bis zu der mystischen, magischen, dass da Zauberwirkungen ausgehen. Ich kenne die verschiedenen Auffassungen. Habe jahrelang auch darum gerungen. Ich möchte jetzt meine nicht sagen. Aber ich habe erlebt, bis hinein in die letzten Tage, dass Menschen, treue, nüchterne, zuverlässige Menschen, die 10, 12 Jahre lang unheilbar krank waren an irgendeiner Krankheit, irgendwo bei einem Abendmahl sagten, persönlich, Herr, ich glaube, das ist dein Fleisch. Wer mich isset, lesen wir in Johannes 6. Ich glaube, das ist dein Blut. Dies ist mein Blut. Und wenn du willst, kannst du mir jetzt, der du das Leben im Vollsinn bist, Genesung schenken. Ich habe mehrfach erlebt und gezeugt bekommen von nüchternen Menschen aus den verschiedensten Kreisen, aus den verschiedensten Teilen Deutschlands und des Auslandes, dass sie, als sie so bewusst das Abendmahl nahmen, im Augenblick geheilt wurde. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, das ist Zufall und so weiter. Mir einerlei. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Ich bezeuge das. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, den wir segnen. Versteht ihr jetzt, dass das Wort wir segnen. Gesegnet sei der Gott und Vater unser Jesu Christi, der uns gesegnet hat. Und dann werden die Segnungen von Epheser 1, Vers 3 bis 14 genannt. Und hier steht dasselbe, den wir segnen. Ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Wenn wir als Gesegnete einmal Segnende werden, denn dazu sind wir gesetzt zu segnen, dann geht uns etwas auf, was wir dem Blute Christi verdanken. Das Blut Christi ist die Ursache unserer Gemeinschaft mit Gott. Jetzt im Glauben und eins in der Vollendung. Du wirst dort in der Vollendung nichts anderes zu rühmen haben, als das Blut Jesu Christi, das dir die zeitliche und ewige Gemeinschaft mit Gott schenkt. Und dass du in dieser Kraft des Blutes Christi aus einem Gesegneten ein Segnender wirst. Meine Brüder, ich habe versucht, innerlich bewegt, etwas zu sagen von dem Blute Jesu Christi und seinen Auswirkungen auf unser praktisches Leben. Entschuldigt mein armes Gestammel. In Wirklichkeit ist das alles, was ich hier zu sagen versuchte, viel größer, viel schöner, viel intensiver und extensiver, das heißt tiefer und weiter, als ich es mit den armen Sprachgefäßen meiner Worte euch vermitteln konnte. Wir preisen Gott und beten ihn an. Es gibt kein größeres Geheimnis, kein höheres Mysterium als das Blut Jesu Christi. In ihm ist alles beschlossen. Gepriesen sei der Herr. Amen.
Amen.
Weitere Vorträge von Adolf Heller hören Sie auf den Vortragskassetten 1001, 1002, 1008 und 1018. Erschienen im Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100, Heilbronn.